Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Du als Freiburger, wann warst du eigentlich das letzte Mal im Europapark? Der ist ja nicht weit weg von dir, oder?
Ja, ich würde sagen so, ja, ich glaube dieses Jahr war ich noch nicht, ich glaube letztes Jahr.
Ja. Ah ja, okay. Ist ja, glaube ich, normalerweise ein ziemlicher Vergnügungspark. Jetzt am Wochenende war da aber, glaube ich, eher düstere Stimmung, oder? Da hat sich ja der Friedrich Merz mit der Jungen Union getroffen und über die Rente diskutiert.
Ja, absolut, ja. Vor allem die Junge Union und auch die junge Gruppe, also die jungen Bundestagsabgeordneten, die sind ja nicht so begeistert von diesem Rentenvorschlag zur Stabilisierung des Rentenniveaus. Ich habe da tatsächlich mal ein Instagram-TikTok-Video drüber gemacht. Das soll ja gehalten werden, 48% bis zum Jahr 2031, die sogenannte Haltelinie. Und in den ersten Jahren geht es noch, also wenn wir jetzt mal nächstes Jahr nehmen, bis 2031, sind es bei 24 Milliarden Euro, die dann wahrscheinlich über Steuergelder gedeckt werden müssen. Aber vor allem dann die Jahre danach, da soll es zwar gesenkt werden auf 46% das Rentenniveau, aber in den Jahren 2032 bis 2040, das ist ja eine Mini-Änderung eigentlich, ja, da hat man dann Kosten von etwa 117 Milliarden Euro. Also da muss man natürlich schon schauen, was man macht, und dementsprechend gerade die junge Generation, die hat sich da gesträubt. Merz will es trotzdem durchbringen, da bin ich mal gespannt, was da noch so alles kommt,
ja. Ja, ich glaube, wir treten jetzt ein in eine ziemliche spannende oder entscheidende Phase so der Regierung. Ja, könnte ja jetzt gut sein, dass das dann vielleicht am Ende platzt, weil sich ja keiner bewegen will. Ne? Die SPD sagt, nee, da verhandeln wir nicht mehr mit. Das Rentenpaket, das haben wir so ausgemacht, auch teilweise im Koalitionsvertrag. Wobei ich glaube, das, was jetzt bei rausgekommen ist, im Koalitionsvertrag stand was von 120 Milliarden, was das kosten soll. Ich glaube, insgesamt wird es jetzt doch teurer. Und sagt aber, da bewegen wir uns nicht mehr. Und diese junge Union, da gibt es ja, ich glaube, 18 Abgeordnete, ne? Wenn die jetzt da dagegen stimmen, kommt es ja nicht zustande, weil dann die Mehrheit nicht reicht. Also super spannend, wie sich das ergibt. Und ja, wir beide hier als diejenigen, die immer zu niedrigeren Steuern aufrufen, das verwundert, glaube ich, nicht, dass wir beide da auch skeptisch so einer weiteren Anpassungen des Rentenniveaus entgegenstehen. Ja, am Ende geht es ja darum, 48% vom Durchschnittseinkommen. Das steigt ja jedes Jahr immer weiter, was dann die Rentner bekommen. Klar, so müssen auch die Renten steigen, wenn die Inflation steigt. Aber irgendwie, wenn dann das gar keinen Spaß mehr macht, das Geld zu verdienen, um von den dann noch in die Rente Einzahlenden, ja, dann fragt man sich so ein bisschen, wer soll die Party dann zukünftig bezahlen, wenn es immer weiter eigentlich unattraktiver wird zu arbeiten, oder?
Ja, vor allem ist ja nicht das einzige Thema, auch das Thema andere Sozialbereiche, Krankenversicherung, Bürgergeld und vor allem, was viele nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist auch die Zinslast dann in den 2030er Jahren. Ich meine, man weiß nie, was die EZB macht, vielleicht senkt sie die Zinsen nochmal, aber aktuell wird halt zu teuer Geld im Verhältnis zumindest sich verschuldet. Und bei diesen Schuldenbergen plus den jetzt wieder höheren Zinssätzen ist natürlich auch in der Zukunft, sei mal, der Kapitaldienst, der da gestemmt werden muss, enorm. Also da muss man schauen. Aber klar, Bundesministerium für Verteidigung auch noch. Also irgendwann müssen wir halt aufpassen, dass man nicht für Zinsen, Verteidigung und Soziales halt alles ausgeben.
Ja? Das wäre dann die Versteinerung des Haushaltes. Egal, wer an der Macht ist, kannst eh nichts ändern, weil du keinen Spielraum im Haushalt für irgendwas hast.
Genau, und es gibt natürlich noch andere Bereiche wie, ja, Forschung, Technologie, wie Verkehr, ja, wie das Innenministerium, Bildung, ja, da sollte eigentlich der Fokus drauf liegen, etc., die ja auch noch bedient werden sollten. Und wenn es so weitergeht, dann haben wir mal irgendwann Verteidigung, Zinsen und Arbeit und Soziales, wofür wir dann die kompletten Steuereinnahmen drauf opfern müssen. Ne?
Ja, vielleicht was ich auch noch wirklich bedenkenswert finde, ist, dass der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung hat letzte Woche in der Welt ein Interview gegeben und meint, also Er geht von einem Anstieg von 1,2 Prozentpunkten bei den Rentenversicherungsbeiträgen aus, wenn das jetzt alles so umgesetzt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie da die Herleitung ist. Wahrscheinlich, weil der potenzielle Steuerzuschuss, den man dann bekommen könnte, in der Rentenversicherung nicht ausreicht, um die entstehenden Ansprüche der Rentner zu decken, sodass man am Ende den Rentenversicherungsbeitrag erhöhen müsste. Und ab 2028 und eben von 18,6%, wie er jetzt ist, auf 19,8. Das heißt, alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die dann noch arbeiten, müssen einfach noch mehr zahlen, dass sie eben Mitarbeiter beschäftigen können oder die, die den Lohn bekommen, müssen noch mehr abgeben. Und ich glaube, das ist einfach echt am Limit, was man da aktuell abgibt, oder? Da ist einfach kein Spielraum mehr da.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ja.
Ja. Ich finde ja noch spannend, also ich weiß nicht, ob manche von diesen 18 Abgeordneten hier zuhören. Ich glaube auch, also ich denke auch dran, bitte knickt da nicht ein. Ich habe jetzt schon gelesen, dass es irgendwie so Ideen gibt, dass man halt sagt, ja komm, dann erhöhen wir halt auch das BAföG ein bisschen und dann werden die jungen Abgeordneten schon zustimmen. Also so billig sollte man sich da, glaube ich, nicht kaufen lassen. Hoffe ich zumindest, dass es da schon so ein bisschen ja, noch mehr Diskussionen gibt und das vielleicht auch angepasst wird, damit das auch einfach gerecht bleibt, ne? Weil wir haben das ja schon oft besprochen. Also ich erlebe es fast täglich bei meiner Mandantenberatungspraxis, dass immer wieder so im Raum steht, hey, wie kann ich eigentlich dann auch Deutschland verlassen, wenn das hier irgendwie nicht besser wird mit der Abgabenlast und der Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer und was da alles im Raum steht. Ich glaube, das darf man halt auch nicht vergessen, dass dann im Zweifel auch immer mehr Leute die Koffer packen. Ja, aber was ja jetzt der Lösungsvorschlag, nur um das nochmal vielleicht einzuordnen, fand ich auch ganz interessant, der Lösungsvorschlag von dem Friedrich Merz, der dann jetzt da bei diesem Treffen im Europapark signalisiert hat, er ist nicht bereit, das jetzt anzupassen. Der sagt ja, na, wir machen dann später noch eine Rentenreform.
Ja, gut.
Also, und, ja. Und das würde ich halt auch so sehen, ne? Da hätte ich jetzt auch kein Vertrauen, dass das kommt. Das ist einfach irgendwie so Problem aufgeschoben und irgendein anderer muss es dann lösen, im Zweifel halt die junge Generation. Und ich glaube auch, weil die Reform, die man machen müsste, die wäre schon ganz dramatisch. Eigentlich musstest du ja wirklich sagen, das ganze System, das ist sinnlos, finde ich. Also kann man wahrscheinlich wirklich so ausdrücken, weil ich meine, am Ende, wenn du weißt, dass später einfach nicht mehr so viele Menschen da sein werden, die dann arbeiten, das Geld für die dann in Rente Seienden oder die Rentner verdienen, dann musst du das doch anpassen und einfach sagen, ja, wollen wir nicht vielleicht das Kapital gedeckt machen? Wollen wir nicht vielleicht das Geld, was wir jetzt ansparen müssen für die Rente, wollen wir das nicht am Kapitalmarkt anlegen? Weil erstens hast du dann eben eine viel höhere Rendite und du bist ja vielleicht auch nicht nur von Deutschland abhängig. Ja, jetzt geht es ja immer, wenn man darüber spricht, 48% des Einkommens, was man dann als Rente bekommt, so als Orientierungsfaktor, das sind ja dann die Einkommen in Deutschland. Was weiß ich denn, wie es in Deutschland in 20, 30 Jahren steht? Ich würde doch viel besser wissen, dass meine Rente dann vielleicht von der weltweiten Entwicklung abhängt und von den Innovationen, die da vielleicht in den USA oder China oder sonst wo getroffen werden, dass ich da auch von profitiere und nicht nur von der deutschen Entwicklung der Wirtschaft. Also ich finde das eigentlich eine Top-Idee zu sagen, wir machen das kapitalgedeckt. Ich weiß gar nicht, was man daran schlecht finden kann.
Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Philosophiefrage. Ich glaube, die Deutschen und auch Teile des Bundestages sehen das halt als Zockerei. Dabei ist es ja die eigentliche Zockerei, ist eben nicht kapitalgedeckt, nicht langfristig über Fonds, über Aktien zu machen. Aber das ist, glaube ich, einfach, also da denke ich mir manchmal oft, und ich habe ja auch schon die ein oder andere Bundestagsdebatte angehört, auch schon vor Ort. Und also bei manchen ist es, glaube ich, wirklich einfach fehlende Finanzbildung. Ja, also so hart wie es klingt, aber es ist aus meiner Sicht so. Ja.
Ja.
Kannst denen ja auch keinen Vorwurf machen, weil in der Schule, ja.
Meinst du, das ist im Politikstudium oft nicht so, dass man da auch ein bisschen BWL und VWL hat, eher weniger wahrscheinlich?
Wahrscheinlich weniger, ja. Also, ja.
Eine Idee, die vielleicht manche bringen könnten, wäre dann wieder, dass die Beamten auch mit einzahlen müssen.
Ja, oder Selbstständige, ja.
Wir hören ja vielleicht auch ein paar Beamte zu. Ich glaube, aber das wäre am Ende auch ein Eigentor, weil die Beamten, die sind ja oft dann auch gut qualifiziert, haben jetzt nicht so den risikoreichsten Job. Die werden ja auch ziemlich alt, ne? Also am Ende verlagerst du das Problem ja auch nur, weil du nimmst dann, kriegst zwar neue Beitragszahler, aber am Ende sind das ja alles Leute, die ziemlich alt werden. Weiß gar nicht, ob das dann die Lösung ist. Manche sagen ja dann noch, na dann halt die Selbstständigen, die werden vielleicht nicht so alt.
Ja.
Aber wir haben es ja letztens gesehen hier bei dieser 2000 € Rente. Aktivrente, dass man ja eigentlich im Gesetzesentwurf festgestellt hat, die Selbstständigen arbeiten ja jetzt trotzdem in der Rente noch weiter, weil sie keine haben. Also auch nicht schlecht, dass das so läuft.
Plus sie zahlen Sozialabgaben, ja, sowohl die Rentner, Rentnerin als auch die Arbeitgeber. Also wir haben ja das Beispiel mal gemacht
Bei der
bei
Aktivrente
so
bist du jetzt, ne?
genau bei so einer 2000 € monatlichen Aktivrente, also ein Zusatzverdienst, kommen allein vom Arbeitgeber dann 410 € nochmal zusätzlich in die Sozialkassen, weil die Rentner witzigerweise ja nicht von der Arbeitslosenversicherung und der Rentenversicherung für den Arbeitgeber befreit sind. Die müssen zwar selber keine Beiträge dazu zahlen, aber der Arbeitgeber zahlt eben für die Rentner Rentenversicherung und für die Rentner Arbeitslosenversicherung ein. Also, das ist, war ja auch jetzt im Freitag war eine Debatte zur Aktivrente. Das ist ja ein eigenes Gesetz, das Aktivrentengesetz. Wir reden ja viel, aber im Prinzip ist ja da noch gar nichts durch. Ja. Das wurde jetzt da am 14. Oktober erstmals im Bundestag beraten. Ja. Und unser Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat es verteidigt, unter anderem, dass auch die Sozialkassen stärke, finde ich ja auch interessant. Kritik kam da aus der Opposition insbesondere, dass man eben ja unterschiedliche Einkünfte von unterschiedlich alten Menschen ja und anders besteuert, ja. Also kann ich natürlich, verstehe ich auch, ja, dass man sagt, okay, warum sollen die jetzt irgendwie 2000 € steuerfrei bekommen, wenn ich keine 2000 € steuerfrei dazu verdienen kann. Und ich meine, es sind ja auch dann Selbstständige ausgeschlossen. Jetzt ein Selbstständiger, der irgendwas noch in der Rente machen möchte, vielleicht auch, weil ihm das Geld nicht reicht. Also wenn man sich mal so die Verdienste von Selbstständigen anschaut, gefühlt sind alle, die selbstständig sind, Millionäre, aber halt auch nur gefühlt. Also da gibt es natürlich auch einige, die da, vor allem wenn sie da nicht rechtzeitig irgendwie vorgesorgt haben im Rentenalter, da auch strugglen. Aber die bekommen dann in der selbstständigen Tätigkeit diese 2000 € nicht. Und diese Ungleichbehandlung, das kann schon dazu führen, dass es irgendwann vielleicht wegen Gleichheitsgrundsatz auch mal vom Bundesverfassungsgericht landet. Irgendjemand wird sich da schon hochklagen. Aber unser Bundesfinanzminister sagt, ja, das kommt. Bin mal gespannt, ob dieser Steuerfreibetrag dann für Zusatzverdienste wirklich kommt, wenn man die Regelaltersgrenze erreicht hat. Ja, vielleicht nochmal als Info da, gibt es ja bei Jahrgängen ab 1964 ist man dann mit 67 Jahren so weit und kann das dann eben ja, in Anspruch nehmen. Und davor muss man nicht so ganz so alt sein, aber ich bin mal gespannt, ob das durchgeht und vor allem, ob geklagt wird.
Ja, bis zum 01.01.26 ist ja nicht mehr lang, bis das dann gelten soll, ja. Bin auch gespannt. Viele Rentner warten vielleicht schon drauf, endlich bei ihren Kindern dann mitarbeiten zu dürfen im Betrieb.
Ja,
Aber ja.
das frage ich mich auch. Also wenn man jetzt überlegt, es soll ja zum 1.1., du hast es gesagt, kommen. Aber man muss auch sagen, was, wenn es am 14. November zum ersten Mal beraten wird, ja, ist ja die Frage, ob das, wenn es vielleicht kommt, zurückwirkend, aber es ist halt auch für die Planung dann nicht so der Knaller, ja.
Ja, ich glaube, noch schlimmer haben es da die Gastronomen. Die wissen immer noch nicht, wie sie ihre Kasse jetzt nächstes Jahr einstellen sollen, oder?
Ja,
Was
absolut. Ich meine,
empfiehlst du, wenn jetzt einer hier, wenn du deinen Kaffee trinken gehst und die fragen dich, Fabian, wie sieht's aus, wenn ich dir den Kuchen serviere, soll ich da schon mal die Taste in der Kasse vorbelegen, oder?
ja, solange sie mir das günstiger dann verkaufen, dann gerne. Aber ja, also du kannst ja nichts machen. Also ja, es ist, das ist ja auch in der Diskussion. Ja, das steht ja im Steueränderungsgesetz. Da gibt es nochmal ein extra Gesetz. Das soll am 5.12. im Bundestag verabschiedet werden. Früher hat man mal noch gesagt, weißt du, als ich bei Haufe gearbeitet habe, da hat man noch mehr oder minder gesagt, na ja, wenn es in den Bundestag geht, Dann geht es vermutlich auch mehr oder minder unverändert durch den Bundesrat. Die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei. Also der Bundesrat ist mittlerweile natürlich auch in der Lage, die Sachen komplett zu kippen. Und die Verabschiedung im Bundesrat von diesem Steueränderungsgesetz ist für 19.12. geplant.
Das wird ja dann spannend.
Ja, also frühestens würde ich mal sagen. Und bevor es der Bundesrat beschlossen hat, sollte man aus meiner Sicht die Kassensysteme nicht umstellen. Also da bin ich mal gespannt. Also da kann noch einiges kommen. Speisen, also bei Getränken bleibt es ja sowieso unverändert. Speisen sollen dauerhaft auf 7% runter. Aber also kann es jetzt nicht die Kassen schon umstellen. Also das wird wahrscheinlich, wie so oft, ich meine, die Gastronomen sind sehr gewöhnt, so Hauruck-Aktion, auch in der Corona-Zeit gab es eine befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes, aber ja, ich vermeide die Diskussion mit Gastronomen in Freiburg, wenn ich auch nicht ganz drum rumkomme.
Aber andererseits, ne, wenn du die Kasse dann nicht rechtzeitig umstellst, es gibt ja auch die Bon-Ausgabepflicht nach wie vor. Ich meine, das wurde zwar mal diskutiert, dass die wegfallen soll, aber mir wäre jetzt gar nicht bewusst, dass das in irgendeinem Gesetz enthalten war. Ich meine, die besteht erstmal noch. Ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht, aber ich glaube, das war zwar diskutiert, hier und da gefordert, aber in keinem Gesetz drin, meine ich. Aber also ich hoffe, ich liege richtig. Dann wäre es ja so, dass jeder Gastronom weiterhin ab 1.1. dann Bons ausgibt, wo dann, und wenn aber 19% Umsatzsteuer draufsteht, auf dem Kassenzettel, den man dann dem Gast gibt, dann musst du ja auch 19% zahlen. Ne? Also musst du ja wirklich auch darauf achten, dass das entsprechend im System richtig geändert wird. Ansonsten muss man weiterhin die 19% zahlen, obwohl man eigentlich Speisen serviert. Und wenn es dann durchkommt, ne, das Gesetz.
Ja, also ich bin mal gespannt, was sich da noch ändert. Am Ende fehlt halt vorne und hinten Geld. Und ich bin mal gespannt, ob das so durchgeht. Es wäre bis jetzt Glaskugel raten. Aber da sind noch einige andere Sachen drin. Ich meine, Entfernungspauschale haben wir auch schon besprochen. So der einheitlich auf 38 Cent hoch. Da gab es jetzt auch schon irgendwie Stimmen, dass es irgendwie Gutverdiener bevorzugt.
Oh Gott.
Ja. Also das ist schon krass.
Mit dem Argument kriegst du natürlich alles erschlagen.
Bei einem progressiven Steuertarif schon. Das ist halt auch so, also das ist aus meiner Sicht auch gefährlich, auch für die Klientel. Ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt, sag mal, aus der linken Fraktion jetzt jemand sagt, okay, das entlastet Gutverdiener mehr, ja, aber wenn man es halt nicht macht, dann hat man auch für die, die nicht gut verdienen, eine höhere Belastung. Und am Ende mag das sein in absoluten Zahlen über den progressiven Steuertarif, dass es Gutverdiener dass es Gutverdiener mehr entlastet. Aber die wirkliche Auswirkung ist ja oft auch in unteren Gehaltsklassen auch spürbar und entlastend. Also das ist aus meiner Sicht ganz schwaches Argument, auch gefährlich, wenn man so argumentiert. Also da nur weil man den sogenannten Reichen da das nicht gönnt, schießt man sich dann ins eigene Bein. Also das ist auch so ein bisschen schwer. Ja,
wir hatten es uns ja auch angeschaut, die tatsächlichen Kosten sind ja auch gestiegen. Ne? Also da gibt es, glaube ich, viele gute Gründe, das zu beschließen. Aber was ich jetzt gelesen habe, fand ich ja auch ganz gut. Wir sind jetzt zwar hier nicht, ich habe jetzt keine Airlines als Mandanten, ja, mich als Steuerberater betrifft es nicht so sehr, aber als Privatperson oder vielleicht auch berufliche Person, die gerne mal von A nach B kommt schon, die Ticketsteuer im Flugverkehr, die ja noch von der Ampelregierung erhöht wurde, weil das Fliegen ist ja offensichtlich nicht das bevorzugteste Verkehrsmittel gewesen. Das will man wieder zurückdrehen. Da gab es ja so eine Ticketsteuer, 15,53 Euro bei Kurzstrecken bis 2.500 Euro Kilometer, 39,34 Euro bis 6.000 Kilometer und 70,83 Euro, wenn man richtig weit fliegt, über 6.000 Kilometer. Ich meine, bei Langstrecken, ja, ob das jetzt 70 Euro mehr oder weniger kostet, ist wahrscheinlich nicht so entscheidend, aber gerade bei den Kurzstrecken und Mittelstrecken vielleicht schon. Da will man das jetzt wieder ein bisschen senken auf den Betrag vorher. Ich meine, am Ende bleibt es dann irgendwie immer noch bestehen, diese Ticketsteuer, aber wird wieder ein bisschen reduziert. Ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz gutes Statement, dass man vielleicht auch das mit dem Fliegen nicht ganz abschreiben muss. Da gab es ja auch wirklich, gibt es ja immer wieder verheerende Nachrichten, dass irgendwie, ich habe gelesen, Lufthansa hat seit 2019 die Hälfte aller Inlandsflüge in Deutschland gestrichen. Und man merkt es ja auch, also ich hier zum Beispiel aus Leipzig, ja, ich fliege gerne immer mal eigentlich von Leipzig irgendwo hin, aber da ist quasi tote Hose, da kannst du noch zum Ballermann fliegen im Sommer und immer mal irgendwie in die Türkei. Und das war's dann, ja. Das heißt, man sitzt dann irgendwie stundenlang in irgendwelchen Zügen oder Autos und das schränkt schon auch die wirtschaftliche Prosperität ein. Ja, Fabian, stell dir mal vor, ich könnte dich viel öfters besuchen, was das für eine Bereicherung für unseren Podcast wäre, wenn wir hier das öfters mal live aufnehmen
könnten. Da muss halt ab Prag nach Basel fliegen.
Ja, genau. Ne? So müsste ich das machen, ja.
Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Argumentation eben, dass die deutsche Luftfahrtbranche da auch bei Transitflughäfen gemieden wird, insbesondere dann, keine Ahnung, in München beispielsweise, dass man dann halt dann über, keine Ahnung, Salzburg oder Zürich oder wo auch immer drüber fliegt und dass die in Grenzregionen halt sind, dann irgendwo anders wie jetzt in Deutschland abfliegen. Ich meine, bei mir ist es auch so, bei mir ist ja Straßburg und Basel jeweils etwa 40 Minuten weg. Ja? Also ich bin schneller in Basel oder in Straßburg wie jetzt in Stuttgart beispielsweise. Freiburg hat zwar einen eigenen Flughafen, da kannst du aber nur mit kleinen Maschinen landen. Das wollte ich eigentlich auch mal machen, muss ich mal jemanden fragen, der mich da mitnimmt, aber da musst du dann mit so einer kleinen Maschine landen. Also ich glaube, das ist schon ein Problem. Andererseits, ja, die Auswirkung ist da überschaubar. Ja, wenn jetzt da irgendwie bei Kurzstrecken da irgendwie, weiß ich nicht, 2,80 Euro oder was es da sind, ja, reduziert wird, jo, und dann ist ja die Frage, kommen die 2,80 Euro wirklich dann voll beim Endkunde an oder stecken sich die Airlines das die dann selber in die Tasche, weil sie es vielleicht auch brauchen und dann wird es Fliegen auch nicht günstiger. Ich glaube,
soll mir ja recht sein, wenn dafür ein paar Strecken wieder rentabler werden, dass überhaupt geflogen werden, bin ich damit völlig fein damit, dass sich die 2,80 Euro die Airline einsteckt, wenn es sich dann wieder lohnt, die Strecke zu bedienen. So würde ich das zumindest sehen.
Ja, naja.
Bin jetzt am Wochenende Bahn gefahren. Ich meine, Flüge sind auch nicht immer pünktlich und so, ja, aber bei meinem Zug hat die Hälfte des Zugabteils gefehlt, was dazu geführt hat, dass der Zug dann überfüllt war und so bei der Hälfte der Strecke plötzlich der Sicherheitsdienst kam, um Fahrgäste zu entfernen.
Ja, krass.
Und das war, also da habe ich auch gedacht, meine Güte, ja, sicherlich kann das ja immer mal passieren, dass irgendwie so ein paar Waggons dann auch kaputt gehen oder so, aber das war ja wirklich auch so schlecht gemanagt. Da gab es dann also zwischendurch eine Durchsage, dass man den Fahrgästen, die freiwillig aussteigen, 30 Euro anbietet, die man sich dann auch noch in diesem blöden Bahnzentrum hätte holen müssen, um dann irgendwie einen Zug zu nehmen, der 4 Stunden später fuhr und so. Also das war wirklich auch, ich war übrigens dann auch einer von denen, die aus dem Zug entfernt wurden, natürlich am Ende freiwillig, aber also das war schon auch ein Schauspiel zu sehen, wie hilflos, planlos da reagiert wurde auf so ein Problem. Ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn es auch nicht nur am Ende die Bahn ist, die man nutzen kann, sondern ein bisschen Wettbewerb besteht und man vielleicht auch, wenn es schon bei der Bahn keinen Wettbewerb gibt, dass es dann vielleicht noch andere Verkehrsmittel gibt, die man da auch nutzen kann, um von A nach B zu kommen und die ganzen Inlandsflüge nicht noch weiter wegfallen oder vielleicht wieder ein paar zurückkommen. Ich würde es total begrüßen.
Ja, deine Bahnerfahrung ist natürlich brutal. Der Christian Steiger, der auch schon bei uns im Podcast war, der hat vor 4 Tagen ein LinkedIn-Posting veröffentlicht, dass der Zug keinen Strom mehr hatte. Das fand ich auch ganz amüsant. Dann war es so, dass er seinen Laptop da nicht mehr laden konnte und da erstmal auf kompletten Reset war. Also der Wirtschaftsstandort
Deutschland. Aber der Zug fuhr noch, oder? Also nur du konntest nichts.
Nee, also der Zug fuhr noch, aber man konnte dann irgendwie nichts mehr machen, ne?
Ah, okay. Naja, gut. Ich sag mal, damit hätte ich mich anfreunden können, ja. Also das einen Sitzplatz trotzdem zu haben und der Zug fährt, da wäre ich ja schon mal im Paradies gewesen. Aber Strom, Fabian, da gibt es ja auch was Neues, ja. Wir machen ja heute so ein bisschen eine Update-Folge, ihr merkt es schon. Und Strompreis. Da gab es ja auch kürzlich nochmal eine Einigung. Einerseits die Stromsteuer, haben wir schon mal drüber gesprochen, aber auch diesen Industriestrompreis soll es ja jetzt geben. Das heißt, Großverbraucher von Strom, die sollen ja jetzt dann so subventioniert werden, dass sie nur 5 Cent je Kilowattstunde zahlen, was natürlich echt günstig ist. Ja, wir als private Haushalte zahlen ja eher so knapp 30 Cent. Und das ist ja auch üblich, dass Großabnehmer eher günstigere Preise zahlen. Aber die 5 Cent sind, glaube ich, schon ein Preis. Das haben ja auch die Industrieunternehmen immer gefordert, mit dem man dann doch ein bisschen wettbewerbsfähig bleiben kann. Soll jetzt erstmal für weitere 3 Jahre gelten. Und ich glaube, viele Unternehmen atmen auf. Aber ich stelle mir so ein bisschen die Frage, es ist ja am Ende eine Subvention, ja, und man will sich ja trotzdem irgendwie, also es bleibt ja dann dabei, dass halt in 3 Jahren dann die Industrie wieder die auf die hohen Strompreise zurückfällt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, wir machen das jetzt mal 3 Jahre und in 3 Jahren haben wir dann 3 Atomkraftwerke wieder gebaut und haben wieder günstigen Strom. Das glaube ich ja nicht, ne? Und
ja, vor allem Haushalte werden nicht entlastet und das stand ja eigentlich im Koalitionsvertrag. Ja? Also die Haushalte sollten entlastet werden. Das passiert auch nicht, finde ich auch so ein bisschen ja, frech, dass man sich darauf einigt in der Koalition und dann kommt es nicht. Ja?
Hm, das war unter dem Finanzierungsvorbehalt.
Ja, wie so einiges. Aber wenn ich sehe, dass man dann die Ticketsteuer senken kann bei Flügen, was ich ja grundsätzlich begrüße. Aber ja, ist schon ganz interessant, auf was dann der Fokus da gelegt wird. Meistens auf das, was halt dann am Ende absolut nicht so viel Geld kostet.
Ja. 82 Euro pro Jahr zahlen die Haushalte dann jetzt in etwa mehr, weil die Stromsteuer nicht gesenkt wird. Ne, so kann man das ausrechnen, wenn man jetzt 4000 Kilowattstunden verbraucht. Wäre, glaube ich, schon der ein oder andere zusammen mit der 5 Euro mehr Kindergelderhöhung im Portemonnaie gemerkt im nächsten Jahr.
Ja, also immer schön die Anbieter wechseln. Gerne Werbung an der Stelle unter remind.me/steuerfabi. Ja, das nutze ich nämlich persönlich auch, ist ganz nett. Da kannst du automatisch jährlich deinen Stromtarif wechseln lassen, musst dich um nichts kümmern. Ja, und im Gegensatz zu anderen Vergleichsangeboten, da ist es so, dass es dann automatisch dann überwacht wird und jährlich dann gewechselt wird. In diesem Sinne Werbung. Ende war jetzt nicht geplant, aber ist mir gerade eingefallen.
Ja. Ich bin ja mal gespannt, ob das vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal einen kleinen Hebel bringt, dass man auch mehr so diese dynamischen Stromtarife hat. Wir haben ja dann jetzt hier diese Herausforderung, dass du immer mal wieder, also durch unseren hohen Ökostromanteil mit Photovoltaikanlagen und Windkraft ja oft so Phasen hast, wo es viel zu viel Strom gibt, den man noch nicht speichern kann und gleichzeitig dann Phasen jetzt wie heute wahrscheinlich. Es ist zumindest keine Sonne, bei mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht oder bei euch Zuhörern.
Hier scheint die Sonne, Christian. Echt? Freiburg scheint immer die Sonne.
Ach so, okay. Na gut, dann bin ich offensichtlich am falschen Ort hier in Deutschland. Hier ist auf jeden Fall seit ein paar Tagen keine Sonne zu sehen. Ich nehme deswegen fleißig Vitamin D ein. Ja. Aber und bei Wind weiß ich gar nicht, Wind ist glaube ich auch nicht, ne? Aber jedenfalls hier ist wahrscheinlich gerade nichts an Strom. Und euren Photovoltaikstrom kriegen wir ja mangels Netzen jetzt nicht hier zu uns transportiert, ja? Oder nach Bayern oder so. Das heißt, es wäre eigentlich gut, wenn es so Anreize dann gäbe, dass man vielleicht den Strom dann verbrauchen kann, wenn er günstig ist. Also dann vielleicht jetzt gerade, der ist jetzt gerade vielleicht sehr teuer, weil es nicht viel gibt. Oder dann nur teuer aus Kohle oder so. Und wenn dann eben die Sonne scheint und es gibt viel Strom, dass man dann vielleicht eher auf die Idee kommt, das Elektroauto zu laden oder so. Und bin mal gespannt, ob es da noch ein paar Bewegungen gibt. Ich merke das jetzt schon so. Ich beobachte das ja auch. Du weißt ja, ich bin ja auch so ein Photovoltaik-Freund eigentlich, zumindest so aus Steuerspar.
Du bist IAB-Freund.
Ja, genau.
Du bist ein IAB-Freund.
Aus Steuerspargründen. Ich bin jetzt kein überzeugter Photovoltaik-Ökostrom-Mensch, das ganz im Gegenteil. Aber aus steuerlichen Gesichtspunkten ist das ja ganz interessant zu sagen, ich kaufe eine Photovoltaikanlage, dann kann ich sofort den Kaufpreis, den ich habe, in den ersten 3 Jahren, bevor ich das Ding überhaupt kaufe, schon mal über den, wie du es sagst, Investitionsabzugsbetrag steuerlich geltend machen und zwar die Hälfte davon. Ja, also wenn du so eine für 400.000 Euro so eine Photovoltaikanlage kaufst, kannst du ja 200.000 sofort steuerlich geltend machen und dann in dem Jahr, in dem du sie kaufst, auch nochmal die Sonderabschreibung und dann auch noch degressiv abschreiben. Also da kannst du ja schon einen großen Teil der Anlage natürlich auch allein durch die Steuerersparnis finanzieren, zumindest wenn man ein guter Verdiener ist und im Spitzensteuersatz ist. Und da erlebe ich jetzt immer weiter so von den Anbietern, dass es da jetzt auch irgendwie Batteriespeicher gibt, in die man investieren kann oder soll. oder jetzt eben auch dann mit so, wie ich es gerade beschrieben habe, variablen Stromtarifen, der gibt ja diese EEG-Vergütung, ne? Die ist ja eigentlich immer noch ganz okay, je nachdem, wie groß die Anlage ist. Bei sehr großen Anlagen ist es dann nicht mehr so lukrativ. Und da sagt man eben, naja, wir können dann aber durch irgendwie effiziente Netzsteuerung und diese dynamischen Strompreise auch schauen, dass wir vielleicht zukünftig da auch am Strommarkt wieder was verdienen. Finde ich ganz interessant, die Entwicklung. Aber wer das jetzt hört und sagt, ich will auch eine Photovoltaikanlage kaufen, den kann ich nur warnen. Da gibt es halt auch viele graue Schafe oder schwarze Schafe auf dem Markt, wo man dann, glaube ich, ein bisschen abgezockt wird. Aber wenn man sich da intensiv mit auseinandersetzt, kann das schon ein interessantes Investment sein. Also der Staat ist ja nach wie vor immer noch dabei, das 20 Jahre zu gewährleisten, dass du einen Mindestpreis für deinen Strom bekommst aus Photovoltaik zum Beispiel.
Vielleicht nochmal zu der Änderung von der Mindestlohnerhöhung. Die wurde ja auch im Bundeskabinett beschlossen, ja, nach dieser Anpassungsverordnung. Und da haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Wir haben es mal von den Minijobs gehabt. Aber wenn man jetzt vielleicht irgendjemand aus der Familie angestellt hat, dass der voll krankenversichert ist und der verdient aktuell 500 irgendwie 56 Euro und einen Cent, dass er über der Minijobgrenze verdient, da muss man auch schauen, dass man das anpasst, dass der dann nicht irgendwie rausrutscht und dann der ab dem Midi-Job dann nicht mehr voll krankenversichert ist. Das ist dann ab dem 1. Januar bei 603 Euro und einem Cent oder zumindest nicht darauf achtet, dass man da nicht da jetzt das irgendwie in Minijob umwandelt, wenn man da voll krankenversichert sein möchte.
Was wäre denn eigentlich, wenn man da rausfällt aus der Versicherung des Arbeitgebers? Oder der Arbeitgeber führt die Krankenversicherungsbeiträge ab, weil man eben kein Minijob ist und plötzlich rutscht man in die Minijobgrenze. Ich weiß gar nicht, wie ist man dann versichert, weißt du das? Dann muss man wahrscheinlich zum Jobcenter gehen, ne?
Ja, familienversichert kann man natürlich auch oder privat krankenversichert, aber kann halt teurer werden. Deswegen ist es ja auch oft so, dass gerade so Familienangehörige dann irgendwie noch angestellt werden, wenn sie eben entweder nicht in die Familienversicherung, weil beispielsweise zu alt sind oder eben nicht sich freiwillig privat irgendwie krankenversichern wollen, dass man dann da einen relativ günstigen Sozialversicherungsschutz hat, dann ab der Midi-Job-Grenze und die steigt halt von 556 Euro und 1 Cent dann auf dann 603 Euro und 1 Cent im Januar. Das dürfte zu, würde ich jetzt mal einschätzen, zu 99% kommen, ja. Da braucht es auch nur eben diese Anpassungsverordnung, die ist durch vom Bundeskabinett beschlossen. Und da müsste man mal auch eben schauen, gegebenenfalls auch, wenn man einen Mini-Jobber hat, dass der dann nicht weniger als den Mindestlohn ab dem 1.1. verdient. Der ist dann bei 13,90 Euro die Stunde. Schon eine ordentliche Erhöhung. 8,4% geht es dann hoch von Dezember auf Januar. Das zur Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnt.
Ja, gerade jetzt, wo die Wirtschaft nicht mehr wächst, ne? Da sagen ja jetzt die Ökonomen, die sich jetzt, wo man immer sagen konnte, okay, bisher hat Deutschland der Mindestlohn eigentlich nicht geschadet. Gibt es jetzt doch einige, die sagen, naja, Moment mal, jetzt ist eigentlich nicht so gerade die wirtschaftliche Situation für eine 8%ige Mindestlohnsteigerung. Jetzt könnte es uns dann doch wehtun. Schauen wir mal.
Ja, vor allem ein Jahr später ist ja nochmal 5% dann drauf, ab 2027 14,60 Euro je Stunde. Sollte man auch beachten. Ja, jetzt geht es ja zum Jahresende zu. Ja, können wir vielleicht auch mal noch eine Jahresende-Folge vielleicht machen. Aber jetzt haben wir die aktuellen Entwicklungen mal dazwischen geschoben.
Moment, du hast noch was vergessen.
Oh, was habe ich vergessen?
Du, wir haben ja darüber gesprochen, dass du deinen Kaffeebetreiber deines Vertrauens informieren wirst, wenn er seine Kasse umprogrammieren muss, ja. Wie ist das denn, wenn du zum Friseur gehst? Ich weiß nicht, ob du zur Kosmetik gehst, aber gibst du denen dann auch einen Tipp, oder wie sieht es bei denen aus?
Ja gut, du meinst jetzt hier das neue Gesetz zur Schwarzarbeitsbekämpfung, was jetzt verabschiedet wurde. Das haben wir ja meines Wissens schon mal haben wir schon mal besprochen, deswegen weiß ich nicht wie, also Folge 155, glaube ich. Ich weiß nicht, wie intensiv du da eingehen willst oder ob man einfach sagen, es ist durch und hört euch die andere Folge an.
Ja, genau. Also ich meine, es ist noch nicht in Kraft getreten, ne? Aber wenn es dann in Kraft tritt, würden ja auch diese Änderungen gelten. Und da geht es ja dann darum, Aufzeichnung, Arbeitszeiten, Arbeitsvertrag schriftlich, Ausweis mitführen, Sofortmeldung, wenn man neue Mitarbeiter einstellt. Da muss man ja schon als Friseur oder Kosmetikgeschäft dann schauen, weil man eben dann plötzlich zu diesen Schwarzarbeits, besonders anfälligen Branchen für Schwarzarbeit zählt, dass man da eben darauf achtet, keinen Fehler zu machen, falls man dann vielleicht kontrolliert wird, was ja auch verstärkt erfolgen soll. Dass man nicht plötzlich wegen diesen formellen Verstößen auch nachgesagt bekommt, man hätte hier Schwarzarbeit gemacht. Das sind natürlich unschöne Vorwürfe, ja, wenn der Zoll mit Bewaffneter anrückt und eben sagt, hier, das ist alles Schwarzarbeit, das macht keinen Spaß, sich dagegen zu verteidigen.
Sehr gut, ja gut.
Alles klar, ja cool, dass wir mal wieder ein kurzes Update gemacht haben. Dann nächste Woche, wenn nichts Neues kommt, machen wir mal wieder ein spannendes allgemeines Steuerthema.
Ja, absolut. Aber ich würde jetzt beim Jahresende, das vielleicht gibt es auch nochmal einen Kracher. Ja? Also es bleibt spannend, deswegen Podcast abonnieren. Ja, und dann hört man sich nächste Woche wieder, Christian.
So machen wir das, ja. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.